Amen. Herr, wir preisen dich. Selbst im Sturm, selbst bei dem, was letzte Nacht im Sturm passiert ist, den einen oder anderen von uns, den betrifft es vielleicht direkt. Aber selbst da gebührt dir Lob und Ehre. Denn dir gebührt immer Lob und Ehre, egal was passiert. Und deswegen sind wir heute Morgen hier, dir zur Ehre, weil wir dich anbeten wollen, weil wir dich groß machen wollen. Amen. Die Kinder dürfen jetzt gerne in den Kindergottesdienst und wir starten mit unserer neuen Predigtreihe, die wir im Juni und Juli haben werden, zum Thema Heiliger Geist. Und wir starten heute mit dem Thema Geist geleitet. Vor einigen Wochen, es war das lange Wochenende mit dem Tag der Arbeit. Ich denke, daran haben viele gute Erinnerungen, weil man nicht arbeiten musste. Waren wir mit den Ältesten von Nettetal und Viersen und eben auch von uns hier in Krefeld in einem CVJM-Haus in Wuppertal auf der jährlichen Ältestenklausur. Einfach so ein paar Tage, wo sich alle Ältesten von allen Standorten zusammentun und gemeinsam Gott suchen für die Zukunft dieser Gemeinde. Und am ersten Abend gab es einen Programmpunkt, der hieß heißer Stuhl. Letztendlich ging es darum, dass wir in einer Zeit, die wir uns genommen haben für Lobpreis und Anbetung, sich reihum jeder von uns einmal auf diesen Stuhl gesetzt hat und dann alle anderen für diese Person gebetet und auch, wenn Gott es uns eingab, prophetische Rede weitergegeben hat. Je nachdem, was uns der Heilige Geist so eingab. Für mich persönlich war das eine sehr angespannte Situation. Warum? Nun, Folgendes. Ich war das zweite Mal auf der Ältestenklausur. Letztes Jahr war ich schon dabei, dieses Jahr dann das zweite Mal. Und um mich herum waren lauter so richtig gestandene Männer, die ja die Kinder schon zu Ende erzogen haben. Und zwischen mir und dem zweitjüngsten Vinod lagen einfach 20 Jahre. Jahrzehnte also von Erfahrung, Jahrzehnte von Erlebten, Jahrzehnte von auch, naja, vielleicht geistlicher Reife. Und der Gedanke, der mir kam, war, bin ich hier richtig? Bin ich prophetisch genug, dass ich jetzt hier wirklich was sagen kann über jemanden, der schon so viel mehr Lebenserfahrung hat? Was denken die anderen? Jetzt muss ich mitbeten, weil es alle tun. Wird das was? Oder merken am Ende die anderen, dass ich nicht geistlich genug bin? Und ich weiß nicht, ob du diese Frage schon mal kennst. Vielleicht trifft es dich manchmal, wenn wir hier in den Gruppen beten und du dich fragst, oh Mist, jetzt beten alle mit, im schlimmsten Fall reihum. Jetzt muss ich auch beten. Ich hoffe, dass ich es halbwegs überstehe. Bin ich geistlich genug? Ich glaube, viele könnten diese Frage beantworten mit, naja, ich könnte mehr Bibel lesen. Ich könnte mehr beten. Ich könnte vor allem viel mehr den Heiligen Geist um Rat fragen in meinem Leben. Sind wir geistlich genug? Oder sind wir, wie ich auf der Ältestenklausur, und sagen so, oh, hoffentlich schlüpfe ich unauffällig durch. Ich hatte mir so einen Plan überlegt, dass ich als Dritter so, das ist so ein unauffällig irgendwo in der Mitte, durchschlüpfe, mich dann als Dritter hinsetze, damit bloß unauffällig wird, dass was auch immer kommt. Und vor allem, dass ich dann, hatte ich die Hoffnung, dass nicht alle beten. Kennt ihr diese Situation? Und auf einmal beten alle reihum. Und ihr müsst auch. Und dann denke ich so, ja, was kann man sich da denken? Vielleicht sowas wie, ja, sind meine Gebete wirklich powerful genug? Ich kann doch gar nicht so schön und lange beten wie der andere. Also hoffen wir vielleicht unauffällig zu sein manches Mal. Vielleicht brauche ich dann gar nicht mitbeten. Und viel wichtiger, hoffentlich fällt niemandem auf, dass ich nicht so glaubensvoll bin wie Bruder oder Schwester XY. Geist geleitet beten. Oder wie kann ich richtig beten? mich hat das immer wieder beschäftigt in meinem Leben. Ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man heranwächst. Irgendwann hat man das vielleicht immer noch. Und ich habe mich immer mal wieder in meinem Leben gefragt, wenn andere beten und so richtig schöne Gebete sprechen, bin ich geistlich genug? Bin ich ungeistlich, wenn ich nicht so lange und nicht so schön bete? Und irgendwann fand ich eine Bibelstelle. Das hilft, wenn man Bibel liest, dann findet man meistens Antworten auf die Fragen, die einen so beschäftigen, die mir geholfen hat. Und vielleicht kann sie auch euch helfen. Und zwar heißt es in Lukas 20, Vers 47, sie, die Pharisäer, sprechen lange Gebete, um einen guten Eindruck zu machen. In Wahrheit aber sind sie Betrüger, die schutzlose Witwen um ihren Besitz bringen. Sie werden einmal besonders streng bestraft. Jetzt wird wahrscheinlich jemand aufschreien, ich bete ja nicht lange, weil ich ein Pharisäer bin. Und das ist auch richtig so. Es ist nicht verkehrt, lange zu beten. Wenn es dein Herz ausdrückt und in deinem Herzen so vieles ist, was du vor Gott ablegen möchtest, ist ein langes Gebet genau das Richtige. Also nutzt diese Bibelstelle nicht, um zu schauen, wer hat das nächste Mal zu lange gebetet und sagt, bist du ein Pharisäer? Aber vielleicht nutzt du sie als Ermutigung, weil sie doch sehr klar sagt, dass es eben nicht darum geht, dass wir lange und schöne Gebete sprechen, sondern es geht Gott einzig und allein darum, dass unser Herz dabei ist, dass unser Herz ehrlich ihn anbeten will. Und wenn dein Gebet in der Runde, in der du dann unbedingt mitbeten musst, weil alle drei umbeten, dann nur ist, Herr, hilf mir oder hilf uns. Nur zwei, drei Worte. Aber das ist das, was gerade in deinem Herzen ist. Dann sei ermutigt, das zu beten, weil die Länge deines Gebetes sagt nichts darüber aus, ob es glaubensvoll ist. Ich habe ein kleines Bild, was wir in einer Gebets-WhatsApp-Gruppe haben. Und ich finde das, fand das einfach schön, als ich das die Woche gesehen habe. Dieser kleine Strich, das kleine Strichmännchen, das zu Jesus kommt und einfach nur das kleine, klitzekleine Herzchen hinhält und sagt, mehr habe ich nicht. Und Jesus sagt, mehr möchte ich nicht. Also sei ermutigt, denn geistgeleitet beten bedeutet in allererster Linie erst einmal ehrlich beten. Das, was wirklich los ist. Und nicht das, was schön klingt. Epheser 6, Vers 18. Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Und Judas 1, Vers 20 sagt, aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament eures höchst heiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf, und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Geistgeleitet beten. Oder wie diese Bibelstellen es nennen, beten in der Kraft seines Geistes. Oder so, wie der Heilige Geist es uns lehrt. Klingt schön. Aber wie soll das gehen? Nun, wie sich jetzt wahrscheinlich alle vorstellen können, waren meine Gebete auf der Ältestenklausur nicht die längsten. Zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das objektiv bestätigt werden kann. Nicht aus geistlichen Gründen, vielleicht mehr aus Unsicherheit. Aber ich wollte mich darauf einlassen. Ich dachte so, ja, jetzt sind wir hier. Jetzt, was soll's? Und während dann andere gerade dran waren, für die Person, die da saß, zu beten, habe ich was Einfaches gemacht. Ich habe Gott gebeten, mir irgendwas aufs Herz zu legen für diese Person. Ich weiß, es ist jetzt keine spektakuläre Aktion, aber ich habe mit meiner Frau diese Woche gesprochen und sie wusste nicht, worum es geht in der Predigt. Und sie meinte so, ja, habe ich diese Woche auch mal endlich wieder richtig den Heiligen Geist gefragt, worum geht's? Und das ist, glaube ich, mal entscheidend. Sie hat es so ausgedrückt, dass wir nicht Gott mit all dem, was in unserem Kopf ist, zutexten, sondern dass wir einfach mal Gott reden lassen, einen Moment. Und dann einfach das beten, was er uns aufs Herz gelegt hat. Und Was soll ich sagen? Gott hat mir nicht bei jeder Person und vielleicht auch nicht die absolut spezifischsten Dinge, aber Gott hat Dinge auf mein Herz gelegt, die ich dann tatsächlich weitergeben konnte. Was zum einen ein Segen für diese Person war, aber muss ich ganz ehrlich sagen, auch für mich, weil ich dachte, oh, krass, das funktioniert. Und ich finde es sehr spannend, weil es gar nicht um so viel geht, außer einzig und allein darauf mal hinzuhören und Gott zu fragen, was möchtest du denn, dass ich bete? Was möchtest du denn, dass ich vielleicht auch an prophetischer Rede weitergebe? Denn geistgeleitet beten bedeutet hörend beten. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Die sogenannte Sprachenrede oder Zungenrede, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Man redet dabei in einer Sprache, die man selbst oftmals nicht versteht. Ist ein echter Segen und kann ein echter Segen sein, wenn wir sie im Gebet anwenden. Und wenn sie der Heilige Geist dir geschenkt hat. Dann möchte ich dich ermutigen, diese zu nutzen. Wohlgemerkt möchte ich aber auch sagen, so ist das nun mal mit Geschenken. Nicht jeder kriegt immer ein Geschenk. Und keiner hat ein Anrecht darauf, ein Geschenk zu bekommen. Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 30, aus einem langen Abschnitt, wo ganz viel erzählt, was nicht alle können, wo es eben auch heißt, nicht alle können in unbekannten Sprachen reden. Dementsprechend, das ist ein Geschenk und wenn wir von Geist geleitet beten, reden, gehört es dazu, dass wenn Gott uns das geschenkt hat, dass wir das auch nutzen. Und wenn es uns Gott nicht geschenkt hat, dann kann es sein, dass es einfach nicht für uns gerade dran ist. Es kann aber auch sein, dass wir ihn darum bitten dürfen. Und wenn wir nachher nach der Predigt in die Lobpreiszeit wieder gehen, dann merk dir das doch schon mal vor, wenn es dir auf dem Herzen liegt. Und wenn Gott es so möchte, dass du einfach nochmal dafür beten lässt. Vielleicht schenkt es der Heilige Geist ja auch dir heute Morgen. Aber was sehen wir daran? Geistgeleitet beten bedeutet empfangend beten. Wir sind nicht diejenigen, die alles bestimmen, entscheiden, wo es lang geht, sondern es ist ein Geschenk Gottes. So wie die Sprachenrede, so wie alles andere auch, was wir haben. Es ist ein Geschenk Gottes. Und wir dürfen da sein und Gott danken für das, was wir von ihm empfangen. Und das ist unterschiedlich bei jedem Einzelnen von uns. Geistgeleitet im Umgang. Wenn ich gerade nicht auf Ältestenklausur oder in einer anderen Art und Weise in der Gemeinde aktiv bin und ich auch gerade nicht frei habe, um Zeit mit der Familie zu verbringen, dann arbeite ich noch in einem kleinen IT-Unternehmen als IT-Systemadministrator. Und in der IT gibt es ein Prinzip, das du gerade als Administrator beherzigen musst, damit nichts schief läuft. Das heißt Zero Trust Policy. Zu Deutsch Null Vertrauen Richtlinie. Es meint, dass man jedem nur die notwendigste Berechtigung gibt. Also jeder kann nur das, was er wirklich ganz unbedingt braucht, weil logisch in der Konsequenz, keiner kann was machen, was er nicht darf, wenn er gar nicht die Möglichkeit dazu hat. Wenn also jemand nicht die Gehaltszettel der Mitarbeiter lesen soll, der Kollegen lesen soll, dann würde jetzt dieses Prinzip sagen, gib ihm einfach nicht das Recht dazu. Klingt sinnvoll, oder? Weil dann kann er gar nichts verkehrt machen. In Unternehmen, gerade auch größeren Umfeldern, ist das ein sinnvoller Weg. Weil man kennt nicht jeden, man weiß nicht, wo es hingeht, man weiß nicht, kann man diesen Leuten vertrauen, die da sind? Dafür kennt man sie zu wenig. Doch ist es auch ein guter Weg in Gemeinde? Jemand schüttelt schon den Kopf, sehr gut. Ein Beispiel aus unserem Gemeindeleben. Vor einiger Zeit wurde festgestellt, dass in den niegelnagelneuen Kinderräumen etwas kaputt gegangen ist. Anderes Beispiel, vielleicht persönlicher. Meine Frau und ich haben zusammen mit noch anderen, also hauptsächlich meine Frau und Kirsten haben gestrichen, haben den Babyraum neu gestrichen. Und irgendwann wurde festgestellt, da hat jemand mit blauen Stiften an die Wand gemalt. Gut, wenden wir mal das Prinzip Zero Trust Policy an, also null Vertrauen, dann sagen wir jetzt einfach, keiner kommt da mehr rein. Ganz einfach, keiner kommt mehr in den Babyraum, wenn er nicht ausdrücklich die Verantwortung hat, und dann bitte sofort zuschließen, damit bloß nichts passiert. Keiner kommt in irgendeinen Raum, wo er nicht ganz dringend hin muss. Weil sonst wird alles doch immer kaputt gemacht, oder? Und vor allem ärgern wir uns dann ja damit rum nachher. Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Es klingt anders als null Vertrauen, oder? Ich glaube, Gemeinde ist kein Ort, wo wir sagen sollten, okay, jetzt hat jemand was kaputt gemacht, hier kommt keiner mehr rein. Ich meine, dann können wir irgendwann die Gemeinde zumachen, dann geht ja auch nichts mehr kaputt. Sondern Gemeinde ist ein Ort, wo wir herzliches Erbarmen miteinander haben. Und wo man vielleicht das eine oder andere auch einfach mal erträgt. Ja, wir haben es wieder repariert. Ja, es wurde wieder kaputt gemacht. Ja, es ist dies und jenes passiert. Aber so ist es. Wir dürfen einander ertragen. In Johannes 13, 35 sagt Jesus sogar, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, wenn man im Unternehmen ist und arbeitet und einen Fehler macht, dann hat man die Sorge, dass jetzt schlimme Konsequenzen drohen, abhängig davon, wie das Unternehmen gestrickt ist. Und wir haben vor einigen Tagen, hat meine Frau auf unsere Tonybox ein neues Hörspiel gemacht. Und für unseren Sohn, der stellt dann immer die Figuren drauf und hört dann das Hörspiel. Und da ist diese Geschichte so wunderschön. Da ist ein kleines Mädchen in einer Tierkrankenstation und das möchte eine kleine Katze füttern. Und denkt sich, da ist das Milchpulver, ach, ich bereite das doch eben vor. Und was passiert? Das kleine Mädchen wirft aus Versehen das ganze Milchpulver um. Und dann will es nicht, dass derjenige, der heißt Ole, böse auf sie ist und versteckt sich. Bis sie dann erfährt, das muss sie gar nicht. Denn es ist passiert, aber es ist nicht schlimm. Denn dieser Ole in diesem Hörspiel hatte genau dieses herzliche Erbarmen mit ihr und sagte, hey, du hast ja nicht absichtlich es kaputt gemacht. Du hast diesen Fehler doch nicht absichtlich, willentlich begangen. Und Gemeinde darf der Ort sein, wo Fehler in Ordnung sind. Ich meine, wir reden vom Kreuz, von Vergebung der Sünden. Was anderes ist es, als dass wir die Fehler der anderen liebevoll ertragen? Jesus selbst sagte ja auch einst zu seinen Jüngern, wie lange muss ich euch ertragen? Heißt jetzt geistgeleitet im Umgang mit anderen zu sein, dass wir immer alles zulassen müssen. Wäre jetzt die logische Konsequenz. Wir dürfen nie wieder einen Raum abschließen. Alles muss immer offen stehen. Und vor allem dürfen wir niemals jemanden darauf ansprechen, dass er einen Fehler gemacht hat. Nein. Und ich finde, Galater 6 hält hier sehr schön die Waagschale. Vers 1. Brüder und Schwestern, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Passt aber auf, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Wer sich dagegen einbildet, besser zu sein als andere und es doch gar nicht ist, betrügt sich selbst. Es ist nicht verkehrt, Grenzen zu setzen. Und auch wir lassen ja nicht die Gemeinde die ganze Woche über offen stehen. Das wäre unverantwortlich. Aber der Weg ist ja ein ganz anderer. Auch wenn jemand, der Fehler macht, zur Umkehr gebracht werden soll, und sei es, weil er irgendwas kaputt gemacht hat, weil er uns persönlich verletzt hat oder weil er ganz auf einem sündigen Weg ist, der nur ihn betrifft, ist dennoch immer der Schwerpunkt und auch in dieser Galater-Textstelle, tu das, aber tu es liebevoll. Tu es liebevoll, damit Gemeinde der Ort sein kann, wo sündige Sünder ein Zuhause haben und von Jesus befreit werden können. Unser Pastor Carsten hat mal ein Buch geschrieben, das eigentlich den sehr guten Gegenentwurf bildet zu Nullvertrauen, weil im Untertitel steht Vollvertrauen. Vollvertrauen. Wir dürfen Gemeinde miteinander voll Vertrauen machen. Nicht, weil unser Vertrauen niemals enttäuscht werden wird, aber weil wir es immer neu schenken, weil wir doch wissen, wie viel er uns geschenkt hat. Geistgeleitet im Umgang bedeutet voll Vertrauen sein. Zum Abschluss ein Punkt, den ich persönlich noch wichtig fand. Geistgeleitet sein. Wir haben jetzt sehr viel gehört, dass wir im Gebet ehrlich, hörend und empfangen sein sollen, dass wir im Vollvertrauen gegenüber anderen sein sollen, dass wir sehr viel sollen. Aber was ist denn mit uns? Ist dieses, wir müssen geistlich genug sein, wir müssen all das, was wir gerade genannt haben, umsetzen, einfach nur das Ziel, den wir unser ganzes Leben lang hinterherrennen, uns irgendwie dann doch nicht erreichen? Ist es ein Zustand, den wir uns immer wünschen, aber irgendwie doch nur noch hinterherrennen? Und dann, jedes Mal, wenn wir beten, denken, oh Gott, ich bin so schuldig, ich bin so schuldig, ich bin so schuldig. Ist richtig. Aber, Römer 5, Vers 8, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also, wenn Christus uns geliebt hat, als wir Sünder waren, als wir nichts von Gott wollten, als wir alles falsch gemacht haben, naja, wie viel mehr dann jetzt, wenn wir doch unser Bestes geben, wenn wir uns doch bemühen, wie viel mehr dann jetzt. Und auch wenn es gut ist, mehr Bibel zu lesen. Und auch wenn es gut ist, mehr zu beten. Und auch wenn es gut ist, mehr auf den Heiligen Geist zu hören, mehr nach den Gaben des Geistes zu streben. So sollte es dennoch nicht zu der Karotte werden, der wir die ganze Zeit als Esel hinterherrennen. Sondern wir dürfen auch einfach sagen, ich gebe mein Bestes. Aber in allererster Linie bin ich geliebt von Gott. In allererster Linie. Das war ich schon, als ich noch Sünder war. Wie viel mehr jetzt. Außerdem wäre es fatal, wenn wir am Ende daständen und sagen könnten, wir haben es ja geschafft. Wir haben es geschafft, geistlich genug zu sein. 1. Korinther 1, 29. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Er ist unsere Weisheit, die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Es sollte so kommen, wie es in den Heiligen Schriften steht. Wer sich etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Und nicht, dass wir es geschafft haben, geistlich genug zu werden. Wir sehen also, Gott ist derjenige, der am Ende alles bewirkt. Gott gehört Ruhm und Ehre. Für alles, was wir geistlich gesehen schaffen, und bei dem, was wir nicht schaffen, möchte ich uns dafür gewinnen, zu verstehen, dass Gottes Liebe nicht an die Bedingung geknüpft ist, dass wir das alles schaffen. Sondern Gottes Liebe gilt. Und wir dürfen unser Bestes geben. Aber seine Liebe bleibt. Geistgeleitet sein, nicht erst werden, sondern sein, bedeutet, unperfekt, perfekt zu sein für Gott. Geistgeleitet beten bedeutet, ehrlich, hörend und empfangend zu sein. Geistgeleitet im Umgang mit anderen zu sein bedeutet, dass wir voll Vertrauen sind. Und geistgeleitet sein bedeutet, unperfekt, perfekt zu sein. Und egal an welchem dieser Punkte der Heilige Geist heute Morgen in dein Herz reden möchte, bist du eingeladen, das anzunehmen. Und wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen, Gott genau dafür zu preisen. Vielleicht hast du aber auch noch etwas, wo du dir selbst Gebet für wünschst. Dann komm einfach jetzt in der Lobpreiszeit nach vorne und lass für dich beten. Und sei offen für das, was der Heilige Geist dir heute Morgen sagen möchte. Amen.